Ich habe einen Zettel ausgegeben, auf den ich ein paar Thesen aufgeschrieben habe, damit ihr einen Überblick habt, was eigentlich alles Thema sein soll. Zweitens merkt man dann auch, dass es sehr viel ist. Schauen wir also, wie weit wir durchkommen. Ich muss sagen, es ist leider Gottes das Buch, für das ich mit der Veranstaltung Werbung machen will, für das Buch vom Gegenstandpunkt das Geld, eben von den vielgepriesenen Leistungen des schnöden Mammons, wie auch die Veranstaltung heißt. Das ist jetzt erstmal vergriffen, ist jetzt ausgerechnet heute hier nicht greifbar. Und eben auch das eine fehlgegangene Kalkulation, wie schnell sich das verkauft, obwohl es uns eigentlich aufs Verkaufen, nicht daran aufs Lesen ankommt. Also ich sag mal, was der Grund dieses Buches überhaupt ist, vorweg, um dann eben, ihr müsst die Tür vielleicht aufmachen, dass ein bisschen Luft reinkommt, um dann eben in der Form von ein paar Erläuterungen wesentlicher Argumente dieses Buch mal vorzustellen. Es ersetzt sicher nicht die Lektüre, weil es ist eine schwierige Materie. Also der Grund, überhaupt die Intention und der Grund für dieses Buch, das ist eigentlich an der gültigen Form des Reichtums hierzulande und in anderen kapitalistischen Gesellschaften. Also an dem ökonomischen Generalmittel und materiellen Zweck, der jedem geläufig ist, der jedem auch als Sachzwang, als Schranke, als Objekt der Begierde geläufig ist. Also an der Kritik dieser Form des Reichtums, auch eine Kritik der ganzen Produktionsweise vorzustellen. Mal das ganz und gar, und das macht sich das Buch auch zum Anliegen, Unselbstverständliche aufzuzeigen, was mit dem Geld eigentlich in die Welt gekommen ist und was bürgerliche Apologeten wie was Selbstverständliches eigentlich, wenn man so will, auch nach dem Ende des Ostblocks wie die bewiesene, fortschrittlichste Weise des Produzierens apologetisch erläutern, deswegen aber auch nicht vernünftig erklären. Also eigentlich will das Buch, und das will ich dann auch hier ein bisschen probieren, den Finger im Grund auf den Skandal dieser Produktionsweise legen. Auf die Gegensätze, die alle im Geld eingeschlossen und objektiviert sind. Also einerseits die Absurdität dieser Form des gesellschaftlichen Reichtums, auch dieses Reichtumszwecks. Wenn man es mal an Versorgung, an irgendeiner vernünftigen Bedürfnisbefriedigung misst. Andererseits, wenn man so will, die Härte und Unverträglichkeit des Reichtumsprinzips, was mit dem Geld in der Welt ist, wenn man vom Standpunkt der Arbeit aus den Reichtum betrachtet. Also vom Standpunkt der Arbeitserleichterung und des gesteigerten Genusses, der eigentlich Zweck von Reichtum sein sollte. Also auch der Zweck des Arbeitens. Noch anders ausgedrückt, die Bewusstlosigkeit, die im Geld materialisiert ist als gesellschaftlich gültiges Prinzip, also vom Standpunkt einer zweckmäßigen gemeinschaftlichen Organisation des gesellschaftlichen Reproduktionszusammenhangs aus. Also dass da Beherrschung der Natur vorliegt, aber überhaupt keine vernünftige gesellschaftliche Beherrschung der Lebensumstände. Und schließlich will das Buch dann auch am Geld den Charakter und die Notwendigkeit von Reichtum und Armut, das sich halt am Geld festmacht, die es bekanntlich gibt, auch wenn es immer mal wieder gern geleugnet wird, heutzutage ja nicht so sehr, aufzeigen, also den systematischen Charakter der im Geld eingeschlossenen Gegensätze, um mal nicht die Ideologie vom Versagen, von das liegt an zu wenig Geldwachstum, sondern eben am Geld und seinem Zweck Geldwachstum. Das alles also, was ich jetzt mal so abstrakt, plakativ vorangestellt habe, das ist die Behauptung dieses Buchs und an dem Beweis versucht sich das auch. Ist im Geld eben als der gültigen Form des Reichtums in den Prinzipien des Wirtschaftens mit und wegen Geld sachlich eingeschlossen. Das ist die eine grundsätzliche Behauptung. Die zweite, mindestens so elementare Behauptung, der sich das Buch widmet und auch sehr ausführlich widmet, ist die Ausführung dazu, dass damit im Geld ein ganzes Gewaltverhältnis eingeschlossen ist und dass deswegen der ökonomische Sachzwang, der da vorliegt, auch nicht bloß der staatlichen Gewalt immer mal wieder bedarf, sondern überhaupt letztlich auf ihr beruht. Ich will also das jetzt an ein paar Thesen erläutern, die ich so als grundsätzliche Auskünfte aus diesem Buch rausgezogen habe. Ich habe mir lange überlegt, ob ich einfach ein paar Ideologien hernehmen soll und an denen sozusagen polemisch, das kann doch alles nicht stimmen, mehr, soll man sagen, essayistisch auf die Aussagen des Buchs hinleiten will, habe das wieder aufgegeben, weil mir erstens das zu sperrig, dann auch zu begriffslos, zu doof, wenn man so will, zu apologetisch erschienen ist und will stattdessen lieber eben ein paar Grundthesen hier präsentieren. Also das erste heißt ja Geld und Markt. Alles hat seinen Preis, habe ich da drüber geschrieben, als dem sozusagen schlagenden Sinnspruch, der jedem geläufig ist. Also dem Geld werden lauter Leistungen zugeschrieben. Es vermittelt, regelt den ökonomischen Verkehr, ermöglicht den Austausch, eröffnet irgendwie jedem den Zugang zum Benötigten. Das ist schon eigentümlich, weil praktisch eigentlich so ziemlich jeder auf die eine oder andere Art und Weise erfährt, dass Geld eine leidige Schranke für alle Bedürfnisbefriedigung ist. Dass eben Geld vor dem Zugang, vor dem Genuss aller Mittel steht. Alles hat seinen Preis, alles kostet also Geld. Das gezahlt werden muss, eben will man über die Güter verfügen. Im Preis ist eigentlich ideell das Geld als entscheidende gesellschaftliche Bestimmung jedes Gutes schon präsent. Jedes Gut, alles was so eben greifbar ist, stellt also auf die eine oder andere Art und Weise geldgleiches Quantum von Reichtum vor. Ist also letztlich dann, wenn es gesellschaftlich auf den Markt tritt, wenn es zur Konsumtion bereitgestellt wird, dann ist es eigentlich zugleich zur Versilberung bestimmt. Also so viel ist schon dem billigsten Preisschild anzusehen, dass jedenfalls nicht der Nutzen, den dieses oder jenes Ding hat, als Reichtum zählt, sondern der Geldcharakter. So dass es Teil eines Vermögens ist, das kann aus unterschiedlichsten Gegenständen bestehen, die rechnen sich alle zu einem Geldwert zusammen oder eben das Vermögen liegt selber im Geld unmittelbar vor. Welches Gut das ist, ist gleichgültig, aber was es kostet, also an Geldwert ist, das ist das Entscheidende. Fürs Geld heißt das, dass es Bedingung für den Zugang zu allem ist, was man braucht und will. Einerseits kann man sich alles mit Geld verfügbar machen, andererseits muss man es aber auch. Also das Geld kauft alles und umgekehrt, man muss alles kaufen, mit Geld geht alles, ohne Geld geht nichts in dieser Gesellschaft. Vor jedes Bedürfnis, wie gesagt, ist also das Geld gestellt und nicht der Bedarf, sondern der Geldbesitz entscheidet darüber, was sich einer leisten kann und eben über welche Güter er wie gut verfügt und über welche nicht. Mit dem Geld ist also ein gültiges Prinzip errichtet, was es in sich hat. Nämlich, dass jedes Bedürfnis überhaupt nur so viel zählt, wie es sich wirklich in Geld übersetzt, wie es also zahlungsfähig ist, wie es selber über Geld verfügt. Insofern ist die Redeweise davon, dass Geld vermittelt den Tausch, ermöglicht den Tausch, irgendwie die Sache auf den Kopf gestellt. Eigentlich ist es andersrum oder ermöglichen tut es das eben nur, weil Geld zwischen dem Bedarf und den Gegenständen zu seiner Befriedigung steht, also zwischen Bedürfnis und Mitteln trennt oder andersherum die Trennung eines jeden von dem, was er braucht, unterstellt. Also ist Geld Zugangsmittel überhaupt nur auf Grundlage von laufendem Ausschluss. Und das ist ein erstes generelles Urteil über den Reichtum in dieser Gesellschaft, wo ich ein bisschen den Finger drauflegen will. Nämlich mal so rum gesagt, so ziemlich alles ist machbar. Es ist gleichgültig, was gebraucht wird. Es gibt ziemlich alles für jedes Bedürfnis. Alle Bedürfnisse sind entfaltet, eben weil die Mittel zu ihrer Befriedigung eigentlich vorhanden sind, aber zu befriedigen sind sie, sich verfügbar zu machen, sind sie nur gegen Geld. Es ist also keine Schranke der Natur, keine gesellschaftliche Bedürftigkeit im Hinblick auf die materiellen Potenzen, auf die Mittel und Möglichkeiten, Güter herzustellen, sondern es ist mit dem Geld eine ganz andere gesellschaftliche Beschränkung, nämlich was eine Sache kostet und der Unterschied an der Geldmenge, die einer besitzt, das entscheidet eigentlich, was sich einer leisten kann. Was zeichnet jetzt das Geld aus, dass es als der Reichtumsgegenstand, als die Materiatur von Reichtum praktisch vor alle Bedürfnisse gestellt ist. Als allererstes und entscheidendes hat das Geld eine Eigenschaft, eine ganz eigentümliche, nämlich die der unmittelbaren universellen Austauschbarkeit gegen alle Güter, egal welche. Das ist eigentlich die ganze Qualität dieses Dings. Es ist insofern die verdinglichte Potenz, sich alle materiellen Dinge, die es in dieser Gesellschaft gibt, die produziert werden, verfügbar zu machen. Und insofern ist es als eigenes gesellschaftliches Ding eigentlich der inkarnierte Reichtum. Und das, um es mal so rum etwas moralisch zu sagen, wirft ein denkbar schlechtes Licht auf den gesellschaftlichen Charakter dieses Reichtums. Das Geld trägt ja selber überhaupt gar nichts zur materiellen Bereicherung, zum wirklichen Reichtum bei. Also es ist und schafft nichts Konsumierbares, ist kein Produktionsmittel, kein Stück materieller Fortschritt. eigentlich überhaupt kein Beitrag zur wirklichen gesellschaftlichen Bereicherung, sondern sie ist etwas ganz anderes und offenbar aber viel mehr Entscheidendes in dieser Gesellschaft. Nämlich es ist getrennt von den wirklichen Mitteln die gesellschaftlich gültige Garantie, sich das alles, was in der Gesellschaft produziert wird, privat anzueignen. Und zwar in dem Maß, wie man Geld besitzt, also es ist die eigenständige Garantie der Verfügung über Reichtum. Und insoweit und als diese gültige Inkarnation von Reichtum hat eigentlich das Geld auch gar keine andere nützliche Eigenschaft als die, eben diese ökonomische Zugriffsmacht zu verkörpern. Diese Macht privater Aneignung ist also zugleich der Ausschluss aller anderen, unterstellt, dass Reichtum nicht allgemein gesellschaftlich verfügbar ist, sondern eben die Verfügung des einen, der Ausschluss des anderen oder aller anderen davon ist. Wegen dieser Qualität des Geldes, eben der Potenz über Lebensmittel, notwendige wie erwünschte, über Teilhabe am Reichtum, über Zugriff auf Reichtumsmittel privat zuzugreifen, ist es der allgemeine Gegenstand der Begierde. Als solches ist die Verfügung über Geld Zweck von jedermann und überhaupt der Generalzweck. Die Form von Bereicherung von und gegen alle anderen, unabhängig davon überhaupt für welches materielle Bedürfnis. Also vor allem wirklichen Lebensbedarf und ist eigentlich Geldbedarf das waltende Prinzip und jeder wirkliche Lebensbedarf übersetzt sich in Geldbedarf. Insofern ist Geld erstens der universelle Zweck, das eben allgemeine, immerzu präsente Objekt der Begierde und zugleich darin und damit die Abstraktion, also die Gleichgültigkeit gegen alle Bedürfnisse, die man überhaupt mit dem Geld sich zu befriedigen vornimmt oder zu befriedigen vermag. Also auch da wieder mal eine Opposition, um das Absurde, auch das Widersprüchliche, Gegensätzliche dieses Reichtumsprinzips festzuhalten. Geld ist also nicht oder beweist, zeigt unmittelbar, dass der Zweck der Gesellschaft nicht Versorgung ist, der Zweck heißt Geldverfügung und beides steht im Gegensatz zueinander und zwar so sehr, das ist ja auch jedem geläufig, dass das, was eigentlich Genuss von Reichtum ist, Verzehr von Gütern, Nutzung der Mittel, die die Gesellschaft schafft, glatt vom Geldstandpunkt aus dem Charakter des Verarmens, des Geldverlusts, der Vernichtung von Reichtum, über den man verfügt hat. Deshalb gibt es auch allenthalben wegen Geld, das was Sparen oder Entsagung heißt, also erzwungenen oder auch freiwillig eingegangenen Verzicht wegen Geld. Teils um es zu horten, teils eben deswegen, weil man es nicht hat. Mit dem Geld ist auf der anderen Seite deswegen auch der eigentümliche Reichtumscharakter der Güter definiert. Die sind eben, weil von freier Verfügung getrennt. Eigentum, Privateigentum, alles ist Privateigentum, das eben allen anderen entzogen ist, über das der Eigentümer frei verfügen kann. Egal für welches Bedürfnis das gut sein mag und welcher gesellschaftliche Bedarf danach wo existiert. Im Verhältnis zum Geld ausgedrückt, alle Güter repräsentieren nur Geld, also Verkäuflichkeit, ihr Gebrauchswert, also das, wofür sie gut sind, ist also nur die Grundlage für den eigentlichen Zweck des Eigentümers, nämlich Realisierung ihres Geldwerts. Insofern als ausschließendes Eigentum sind die Güter also Waren, Geschäftsartikel, als solche produziert, um sich eben durch Verkauf Geld anzueignen. Das klingt wie eine Banalität, ist aber eben überhaupt gar keine, also kommen noch ein paar Argumente dazu. Den, der dieses Eigentum versilbern will, den interessiert nur die Zahlung, der Artikel selber eben nur so weit, und Konsumtion hat nach der Seite nicht den Charakter eines Reichtumszwecks, sondern ist dem Mittel für Gelderwerb. Also auch so rum gesehen sind Bedürfnisse, sind die Mittel der Bedürfnisbefriedigung subsumiert unter den Bedarf, unter das Interesse an Geld. Andersherum ausgedrückt, das Bedürfnis des einen ist abhängig gemacht von der Geldverfügung und ist Mittel dafür, dass sich der andere, ein anderer, also der Eigentümer des entsprechenden Objekts der Begierde, eben Geld damit verschafft. Also nur wenn man den Zweck des Eigentümers bedient, kommt man überhaupt an Güter. Jeder kennt das, den ewigen Gegensatz von Käufer und Verkäufer. Der eine möchte, dass es möglichst wenig kostet, der andere, dass es möglichst viel Geld einbringt. Und was für den Käufer Bedingung ist, nämlich er muss Geld hinlegen, ist für den Verkäufer überhaupt der ganze Zweck. Und was für den einen Schranke, eben die Zahlungsfähigkeit seines Bedürfnisses, ist für den anderen das auszunutzende Mittel. Und um diese Zahlungsfähigkeit wird dann auch konkurriert, und zwar nicht bloß eben zwischen Käufer und Verkäufer, sondern zwischen den Verkäufern selber, die einen Kampf darum führen, erstens überhaupt ihr Zeug zu verkaufen und zweitens dabei den verlangten Preis zu erzielen. Die konkurrieren also darum, wer es schafft, die beschränkte Zahlungsfähigkeit für sich auszunutzen, sich verfügbar zu machen gegen andere, die dasselbe wollen und im Zweifelsfall mit ihrem gleichen Verkäuferbedürfnis auf der Strecke bleiben. Das Ganze, auch da wieder so ein Fingerzeig, ist also das Gegenteil von in irgendeinem Sinn geplant, bedarfsgerecht, Arbeitsteilung organisiert, sondern hier findet der organisierte Zugriff auf Güter nur nach Geldgesichtspunkten statt. Und das, was die Bedürfnisse sind und benötigen, eigentlich überhaupt und gilt nur so weit, wie es diesem eben Geldzweck dienlich ist. Der schöne Markt, der ja immerhin dieser Wirtschaft so seinen Namen gegeben hat, ist also so gesehen und nach dieser Seite eigentlich gar nichts anderes als der Kampf um die Aneignung von Geld, also eben dieses privaten Zugriffsmittels in seiner unmittelbar gültigen Form. Und Güter werden mit dem Verkauf auf dem Markt dem Test ausgesetzt, wie weit sie eben diesem Zweck dienlich sind, wie weit sich der Aufwand gelohnt hat, nämlich gelohnt in dem Sinn, dass er sich versilbert, also misst er sich im Geld. Wie gesagt, nochmal, das ist unterm Gesichtspunkt vernünftiger Versorgung eigentlich absurd. Und von wegen, also das, was als Versorgungsideologie ja immer unterwegs ist, da wirkt zumindest und eigentlich viel sinnvoller als durch irgendeine Form gesellschaftlicher Planung, das, was die unsichtbare Hand des Marktes heißt, die dann angeblich für passende Verteilung, für Zuteilung sorgt. Im Grunde ist der gesellschaftliche Zusammenhang, der da als Gegensatz von Konkurrenten auf dem Markt organisiert ist, die mit beschränkter Zahlungsfähigkeit sich Mittel verschaffen wollen und umgekehrt von Verkäufern, die eben um diese Zahlungsfähigkeit gegeneinander konkurrieren, ist im Grunde eine einzige Verschwendung von gesellschaftlichen Potenzen und ein einziger Anschlag auf den Standpunkt der Versorgung. Es kommt noch ein paar Erläuterungen später dazu, was das eigentlich alles beinhaltet, die hier gültigen abstrakten Gegensätze von Markt und geplant, bewusst organisiert, habe ich ja versucht anzudeuten. Worum es also da auf dem Markt geht, die Bereicherung, die da erwünscht ist, für die die Bedürfnisse, die Zahlungsfähigkeit gerade stehen soll. Er hat also nur ein Maß und das ist die Menge des Geldes. Möglichst genug, möglichst viel davon. Das ist eigentlich der ganze banale Zweck, der im Geld eingeschlossen ist. Wurscht, ja?
So, jetzt plötzlich genug, also das genug, ja?
Genug in dem Sinn, dass man mit seinen Gütern auf den Markt antritt und will den Preis, mit dem die dort antreten, erzielen, mindestens den und mit dem dann immer mehr und das genug, wenn du so fragst, ist eben andererseits nie genug, auch so kannst du es ausdrücken, und zwar deswegen, weil jede Menge Geld, eben weil sie einerseits das, was ich Zugriffsmacht genannt habe, darstellt. Natürlich andererseits auch immer zugleich die Schranke dieser Verfügbarkeit, dieser Zugriffsmacht auf alles darstellt. Also insofern ist genug eigentlich bloß eine Zwischenstation, welches Maß dieses genug hat und dass es sich in ein immer mehr auflöst. Kommt dann schon noch ein bisschen was dazu. Wenn wir mal den Blick auf die zweite Abteilung, nämlich auf Produktion und eigentlich in der organisierte Gegensätze des Geldes wirft. Ich weiß nicht, ob dir das als Auskunft reicht. Also wie gut das gelingt, nämlich sich in den Besitz von Geld zu setzen, über welche Menge Geld jemand verfügt, das entscheidet in der Gesellschaft über den ganzen Lebensumkreis, das stellt sich also, und im Geld stellt sich also insoweit zunächst mal ein gesellschaftlicher Gegensatz ganz unmittelbar darin, wie viel einer hat, nämlich als arm und reich an Geld. Soweit und insofern ist Geld also überhaupt keine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit. Schon gar kein freier gesellschaftlicher Beschluss, irgendein Ergebnis von Übereinkunft über zweckmäßiges Wirtschaften, sondern als dieses Ausschlussverhältnis ist Geld ein staatlich geschütztes ökonomisches Machtverhältnis, der dekretiert, der Staat, Eigentum, siehe mit seiner Rechtsgewalt den Respekt vorm Privateigentum, und der sichert zweitens das Geld als von allen Gütern getrennte Reichtumsinkarnation. Es ist ja auch klar, Geld ist begehrt, Aneignung immer strittig. Also bedarf es staatlicher Dekretierung und staatlichen Schutzes, also des Zwangs zur Anerkennung, die Garantie der Gültigkeit auch dieses Reichtumsmittels. Also von wegen, um da mal eine der schönen volkswirtschaftlichen Ideologien anzuführen, das Geld sei eine nützliche Konvention, ist ganz im Gegenteil. Staatswerk, der macht das Geld verbindlich, legt die Gesellschaft aufs Geld fest und damit auch aufs Geld verdienen. Also damit wäre ich mal mit dem ersten Punkt soweit fertig, also mit diesem alles hat seinen Preis. Und ihr merkt, ich will immer schon bei den Punkten dann wenigstens einen Hinweis auf die zweite Abteilung, die hier eigentlich auf meinem Zettel als viertens auftaucht, nämlich Geld und Staatsmacht, immer schon zumindest andersrum vom Charakter des Geldes und als dem Reichtumsmittel der Gesellschaft her auf den Gewaltcharakter auch schließen, auf die Notwendigkeit staatlicher Einrichtung, auf den Zwangscharakter, der von allen eigentlich, die übers Geld in der bürgerlichen Welt reden, immerzu geleugnet, verwandelt wird eben in Behauptungen der Art, dass, weil das Geld zum Tausch gehört, weil das Geld die andere Seite des Eigentums, des Ausschlusses von den Gütern ist, es deswegen auch ein einziges, taugliches Zugangsmittel zu ihnen wäre. Also zum zweiten Punkt, das Geld und seine produktive Vermehrung, also dass ich unter den Spruch gestellt habe, ohne Gewinne geht nichts. Noch bevor ich dazu etwas sagen will, eine Auskunft darüber, dass mit dem Geld, also mit dieser privaten Verfügungsmacht über Reichtum, auch der Charakter der Arbeit, das, was an der Arbeit gesellschaftlich zählt, ihr gesellschaftlicher Charakter, also auch wie sie organisiert wird, entschieden ist, dass das Geld diesen eigentümlichen gesellschaftlichen Charakter der Arbeit bestimmt. Ich weiß nicht, ich will mich da auch nicht weiter drauf einlassen. Wer sich noch daran erinnert, dass es in Bezug auf Marx immer wieder Auseinandersetzungen und Kritiken gegeben hat, der hätte eine Arbeitswertlehre. Und man könnte ja gar nicht davon reden, dass Arbeit überhaupt alles ausmacht, den ganzen Reichtum der Gesellschaft stiftet, sondern dann kommen lauter Leistungen, die rechtfertigen sollen, dass Geld, Geldvermehrung, Geldbesitz in der Gesellschaft sich einseitig verteilt. Es ist also um sowas wie die Bestimmung dessen, was eigentlich den Reichtumscharakter ausmacht, gestritten worden. Und ich will mich da deswegen nicht drauf einlassen, weil es so läppisch ist, weil es überhaupt gar nicht darum geht, dass überhaupt Arbeit Grundlage von Reichtum ist. Das ist ohnehin klar. Woher sollen sonst die Güter kommen, als aus irgendeiner Form zweckmäßigen Umgangs mit der Natur, sondern es geht darum, welchen gesellschaftlichen Charakter sie hat, wenn verkäufliches Eigentum, also für den Markt und für Geldaneignung produziert wird. Was also an der Arbeit zählt, wenn sie dafür verrichtet wird? Wenn Produktion eben von materiellen Gütern nicht um ihrer selbst willen, sondern wegen Geld passiert. Erstens ist damit die Eigentümlichkeit im Geld eigentlich fixiert, dass das, was zählt, worauf es gesellschaftlich beim Arbeiten ankommt, also eben gerade nicht die nützliche Seite, ist, da mal anders ausgedrückt, die Leistung von Arbeit mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel zu produzieren, also Gewinn an Zeit und Mitteln nach Möglichkeit zustande zu bringen, sondern dass an der Arbeit eben zählt, wie viel Verkäufliches sie zustande bringt, dass sie private Geldaneignung zustande bringt. Es zählt also an allen Arbeitsprodukten nur deren Austauschbarkeit, deren Geldwertigkeit und das heißt, was an Zeit und Mühe, an Arbeitsaufwand im Vergleich zu anderen Produkten in der Ware drinsteckt. Dieser Aufwand wird im Geld gemessen. Das Arbeit nützlich ist es überhaupt nur untergeordnet und bloßes Mittel, um in diesem Vergleich auf dem Markt zu bestehen. Und es schlägt eigentlich das blindeste Auge, dass dieser Aufwand, also an Zeit und Mühe, in gar keinem Verhältnis steht zu dem, was die Arbeit an Gütern mit nützlichen Eigenschaften schafft. Wenn es um den unmittelbaren materiellen Nutzen aus der Arbeit ginge, dann wäre klar, dass eben Erleichterung, Verringerung des Aufwands fürs Lebensnotwendige der Zweck wäre. Wenn es aber ums Geld geht, das zählt, wenn also zählt, was an purem Aufwand nötig ist, wurscht für welches Gut, dann sieht es ganz anders aus. Dann eröffnet dieser Aufwand eben Anrecht auf Geld, damit in entsprechender Größe auf, Anrecht auf Zugriff auf jedes andere Produkt. Und Geld misst diesen Aufwand, vergleicht die verschiedenen Güter danach und verleiht dem Eigentümer dann die entsprechende Potenz, sich andere anzueignen. Das ist die erste Eigentümlichkeit. Die zweite ist, produziert wird privat, zwar für Bedarf, aber eben mit dem Blick aufs Eigentum, das man mit dem Produzieren erwirbt, mit dem Blick aufs Verkaufen. Und das hat es in sich, weil das immerhin heißt, dass Produktion mit Blick auf den Markt stattfindet, aber ohne Bedarfsfeststellung, getrennt vom Markt, um dann auf ihm um Zahlungsfähigkeit zu konkurrieren. Auf dem Markt werden eigentlich diese privat produzierten Waren überhaupt erst verglichen, wird nachträglich festgestellt, was in ihnen an gesellschaftlich notwendigem Aufwand steckt, ob überhaupt ein Bedürfnis vorliegt und ob der Arbeitsaufwand dem entspricht, was andere dafür aufwenden. Und immer wieder stellt sich raus, war nicht nützlich, bringt kein Geld, erzielt nicht den erwünschten Preis, entweder weil zu viel von den Dingen da sind oder weil andere besser, billiger produzieren, und dann war der ganze Aufwand nichts wert. Also insofern heißt, hier wird privat produziert, wegen Privataneignung, auch andersherum, jedes Gut unterliegt, und das ist wiederum so eine Absurdität, dem alltäglichen Urteil der Konkurrenz, und das heißt immer wieder Verschwendung an Einsatz. Es ist geradezu der Zweck der Veranstaltung, die Anstrengungen anderer zu entwerten, wurscht, was die Nützliches gemacht haben. Und im großen Stil kennt das jeder aus dann, wenn es eben heißt, es ist überhaupt generell gesamtgesellschaftlich zu viel produziert worden, als dass es verkäuflich ist, dann ist unverkäuflich, also nutzlos. Drittens, und damit komme ich zum der Eigentümlichkeit dessen, was mit dem Stichwort ohne Gewinne geht, nichts ausgedrückt ist. Ist der Charakter der Arbeit noch ganz anders gekennzeichnet, nämlich dadurch, dass die beiden Seiten, die da zusammengeschlossen sind, Arbeit wegen Geld, Arbeit für die Aneignung von Geld, Geld als der Zweck von Arbeit, überhaupt auseinandergetreten sind, sehr einseitig verteilt sind. Das Geld auf der einen Seite, das Arbeiten auf der anderen Seite steht und eigentlich Geld Arbeit kommandiert. Näher gesagt, Geldbesitzer lassen arbeiten, und es wäre ja auch absurd vom Standpunkt des Geldes, wenn alle privat immer mehr arbeiten würden, um dann an andere zu verkaufen, die auch ihren Arbeitsaufwand getrieben haben. Und so ist es ja auch gar nicht. Klar ist, ja, Arbeit schafft ein Warenprodukt, das zu Geld gemacht wird. Aber die, die es schaffen, schaffen es eben nicht als ihres, sondern die Arbeitenden erhalten getrennt davon Geld für ihre Arbeit, und diese Differenz, dass sie eben Geldwertes schaffen und dass sie selber Geld kriegen, ist überhaupt der ganze Witz. Also die Trennung arbeiten für Geld und andere arbeiten lassen, verkäufliche Produkte herstellen lassen, die gegen Geld verkaufen, also sich bereichern. Diese Trennung ist halt der Witz. Das Geld scheidet und unterscheidet also die gesellschaftlichen Charaktere in der Produktion. Zur einen Seite Arbeit für Geld. An der ist unmittelbar greifbar, dass hier Bedürfnisse nicht das Arbeiten bestimmen, sondern nur ein Bedürfnis, und zwar ein negatives, nämlich der Mangel an den für die eigenen Bedürfnisse erforderlichen Mitteln, der Mangel an Geld, der stiftet Zwang zum Arbeiten. Es ist geläufig, also auch gar nichts, wo man groß etwas entlarvt. Arbeiten für Geld basiert, eben weil sie auf Geld angewiesen sind, dass sie für den Einsatz ihrer Arbeitskraft, für ihre Leistungsbereitschaft kriegen. Der Lohn ist, also das Einkommen ist das Geld für seine Reproduktion. Das ist eigentlich das für ihn zählende Ergebnis seines Arbeitens. Und was auf der anderen Seite die Arbeit zustande bringt, die geldwerten Produkte, es geht ihm gar nichts an. Seinem Geldeinkommen ist auch gar nicht mehr anzusehen, was er produziert, wie viel er produziert, wie viel geldwertes Zeug, verkäufliches er produziert. Das ist alles fremdes Eigentum, tritt ihm auch als solches gegenüber, nämlich im Zweifelsfall als Ware, die er sich als Konsument von seinem Lohn kaufen muss. Und das alles hat einen entscheidenden und sehr banalen Grund, nämlich dass er als Arbeiter von den Mitteln des Arbeitens getrennt ist und das Geld, das Eigentum, sichert diese entscheidende Scheidung am Eigentum. Die erforderlichen Produktionsmittel sind Eigentum anderer. Es braucht Geld, und zwar in Größenordnungen, die ihm nicht zur Verfügung stehen, um die erforderlichen Produktionsmittel überhaupt auf die Beine zu stellen. Deshalb ist er auf die Anwendung durch andere angewiesen. Das ist der ganze mit dem Geld etablierte Zwang zum Lohnarbeiten. Die andere Seite, der Geldbesitzer, hat mit dem Geld die Macht, eine Produktion aufzuziehen, eben anderen Gelegenheiten fürs Arbeiten zu verschaffen, und das heißt aber auch, sich deren Arbeit zu bedienen, um sein Eigentum zu vermehren, also durch Arbeit vermehren zu lassen. Also auch das so ein gesellschaftliches Grundgesetz, wo Geld nötig ist zum Leben, da sichert die Verfügung über genügend Geld auch die ökonomische Macht über die Mittel des Produzierens als Eigentum zu verfügen. Da eröffnet das Geld also ein Kommando über die Bedingungen der Arbeit und damit ein Kommando über die Arbeit anderer und damit die Aneignung von deren Leistungspotenzen. Also der Geldbesitzer dirigiert mit Geld, mit der mit Geld aufgestellten Produktion, die Arbeit nach seinem Zweck. Also hat die Arbeit auch nach der Seite hin den Zweck, Geldwertes für ihn zu produzieren, möglichst viel, das möglichst viel Geld einbringt, und zwar mehr als er an Geld für das Ganze ausgibt. Also die Differenz von Geldzahlung für die Arbeitskräfte und der geldwerten Leistung, die er zu organisieren vermag, das ist überhaupt der Produktionszweck, gemäß dem er arbeiten lässt. Und das ist auch die Bedingung, dass er überhaupt arbeiten lässt. Geldbesitzer betrachten also die Produktion von vornherein nur als Mittel der Organisation von geldwerter Arbeit, die ihm in Gestalt von Verkäuflichem mit der Lohnzahlung und der entsprechenden Organisation des Betriebs zufällt. Das schlägt sich nieder als Gegensatz von Lohneinkommen, das heißt mehr Geld kriegen für weniger Arbeiten, kontra Lohnkost auf der anderen Seite, und dieser Gegensatz ist von Haus aus ziemlich einseitig bestimmt, eben weil auf der einen Seite wegen Geldmangel auch Mittellosigkeit über die entscheidenden Voraussetzungen herrscht, auf der anderen Seite eben wegen Geld der Geldbesitzer genau über diese entscheidenden Voraussetzungen gebietet, so trennt sich dann das Arbeiten, der Verkauf der Arbeitsfähigkeit, das Ausfüllen eines Arbeitsplatzes, damit man Geld verdient, vom Kommando über seine Arbeit, vom Einsatz seiner Arbeit für die Geldrechnung eines Anwenders. Also für die andere Seite bedeutet das freie Verfügung über bezahlte Arbeiter, über deren Arbeitsleistung, die er dann für sich und seine Eigentumsmehrung mobilisiert. Also anders ausgedrückt mal, also mal so rum. Der ausgerechnet der Arbeitende trägt also den Widerspruch, dass das, was er an Geld hat, an Geld verdient, als Konsumptionsfonds überhaupt immerzu auch wieder verschwindet, dass er mit seiner Arbeit also immer nur die Mittel erwirbt, die er dann wieder weggibt. Er hat also dieses eigentümliche Prinzip auszubaden, dass Konsum, Schädigung von Reichtum, Vernichtung von Geldbesitz ist, Geld weggeben in fremder Hand. Und für die andere Abteilung ist der Konsum überhaupt nur eine Nebenabteilung von Geld ausgeben für seine Vermehrung, also für investieren, sodass es mehr wird. Und das ist dann auch eigentlich die passende, eben dem Geld entsprechende Verwendung von Geld. Nämlich für lohnende, für rentable, für den geldvermehrenden Einsatz von Arbeit. Von dieser Arbeitsleistung kann der Unternehmer bekanntlich nicht genug kriegen. Es ist ja bekannt, der ganze Fortschritt des Produzierens hat nicht dazu geführt, dass Arbeit erleichtert wird, dass die Debatte über wie lang muss gearbeitet werden, muss nicht wieder länger gearbeitet werden, irgendwann mal beendet ist. Im Gegenteil, heutzutage ist klar, eigentlich ist länger arbeiten nötig und der Bedarf von Unternehmern zielt eigentlich ganz billig auf viel von solcher, von rentabler Arbeit, viel Arbeit für wenig bezahlen. Also Geld als dieser so geartete Zweck der Produktion ist also eine überhaupt keine, verbietet eine Kalkulation mit dem für Versorgung nützlichen und notwendigen Aufwand, sondern ist eigentlich ein einziger Stachel, diese Sorte Arbeitsaufwand möglichst erfolgreich, möglichst ausgiebig zu organisieren und damit allerdings ein weiterer ziemlich gravierender Widerspruch dieser ganzen Produktionsweise. Nämlich auf der einen Seite zählt als Reichtum, zählt in Geldform nur die Dauer, die Intensität des Aufwands, also auch, dass der Stachel möglichst viel arbeiten zu lassen. Und auf der anderen Seite geht es darum, eben weil es um rentable Arbeit geht, um Arbeit, die sich auf dem Markt versilbern lässt, dass wegen der Konkurrenz auf dem Markt immer mehr billiger produziert wird, dass der Aufwand für die einzelne Ware reduziert wird, um sie besser verkaufen zu können, also dass es um Kostenersparung geht, um auf dem Markt gegen andere zu bestehen und dass diese Kostenersparung eben darüber zustande gebracht wird, dass laufend die Potenz der Arbeit, der Aufwand, der für Produktion von Waren betrieben werden muss, reduziert wird. Das ist ein Widerspruch, der auf jeden Fall mal zu Lasten der Arbeiter geht. Also effektiver arbeiten, mehr materielle Güter mit weniger Aufwand herstellen können, ist eben seinem Ergebnis nach und führt nicht zur Erleichterung, sondern zur Kosteneinsparung an Arbeitskräften, wird deswegen betrieben, eben um im Markt durch Preissenkung mehr verkaufen zu können, aus Lohnzahlung also mehr Geldertrag rauszuholen und hat zum Ergebnis deswegen auch keine Erleichterung für die Arbeitenden, sondern eigentlich landet beim Zwang mehr rentabler Arbeit der einen und Einsparen von Arbeit überflüssig machen von Arbeitern auf der anderen Seite. Im Übrigen blamiert es diese Produktionsweise. Also die viel gelobte Entfaltung der Produktivkräfte, auf diese hier der viel zugute gehalten wird, blamiert sich als die großartige Leistung, wenn am Arbeiter unmittelbar Lohn, Geld einsparen, also sie für dasselbe Geld einfach länger arbeiten lassen, dasselbe leistet, denselben guten Dienst fürs Kapital tut, wie die Steigerung des Wirkungsgrads der Arbeit, nämlich weniger Lohnkosten für mehr Überschuss. Diese Produktivkraftverbesserung, die zählt nur und zählt also nur so lang, wie sie als Vorteil am Markt sich niederschlägt, also wie sie dem einen Unternehmer erlauben, auf dem Markt immer mehr Waren zu werfen, zu Lasten anderer. Deren Aufwand, also die bei dem geleistete Arbeit, wird dadurch entwertet, halt noch so eine Verrücktheit des Kampfes ums Geld, mittels Verbesserung des Wirkungsgrads der Arbeit, der Fortschritt an Produktivität an der einen Stelle geht einher mit Vernichtung von produktiven Anstrengungen an anderer Stelle. Andererseits, die Konkurrenten ziehen nach, reagieren durch entsprechende Anstrengungen zu Lasten der Arbeitenden, also ist bekannt, auch da heißt, wir müssen den Lohn senken, wir müssen Arbeitskräfte einsparen. Und so werden dann die entsprechenden Maßstäbe rentabler Arbeit verallgemeinert und damit die Senkung des Werts aller entsprechend produzierten Güter eigentlich verallgemeinert. Mit dem Resultat also, dass die Belastung, die Ruinierung von Arbeitenden auf der einen Seite und die Schaffung eines Heers von Arbeitslosen das Ergebnis ausgerechnet dieses Fortschritts an Produktivität ist, oder anders gesagt, das Ergebnis ist, die Anwendung der Arbeitskraft schafft immer mehr Reichtum, aber die haben vergleichsweise immer weniger Anteil daran. Der elementare im Geld eingeschlossene Gegensatz führt also dazu, diese Anstrengungen in der Produktion, dieser Umgang mit Arbeitskräften, diese Weise, die Produktivität der Arbeit voranzutreiben und sie zugleich zum und nur so voranzutreiben, dass sie Mittel der vermehrten Aneignung von Reichtum auf der einen Seite ist, sorgt eben dafür, dass mit all diesen Fortschritten in der Produktion sich das Gegenüber auf wachsender Stufenleiter reproduziert. So Geld, Kommandogewalt über Arbeit, Macht zur Aneignung von deren Produkten auf der einen Seite wächst und Arbeiter, die immer wieder auf den Geldbedarf zurückfallen, also abhängig sind von einer rentablen Anwendung, stehen auf der anderen Seite. Und so und insofern bewährt sich das Geld als Mittel der Scheidung oder anders gesagt der Vermittlung zwischen diesen Klassen, die dafür sorgt, dass die sich eben auf wachsender Stufenleiter reproduzieren. Geld kommandiert also die Arbeit, und zwar so, und das ist der Witz eigentlich am sachlichen Verhältnis von Geld und Eigentum, dass das Ergebnis der Arbeit dem Arbeiter als sich vermehrendes fremdes Eigentum gegenübertritt, das und nicht das bloße mehr oder weniger Geld für Konsumtion haben, Das ist also die eigentliche gesellschaftliche Bestimmung von Arm und Reich, eben Geld als dieses klassenmäßige Produktionsverhältnis. Es ist klar, so hier erst recht, dass das kein Werk freiwilliger Übereinkunft ist, sondern ein ökonomisches Machtverhältnis, ein sachliches Erpressungsverhältnis, das mit staatlicher Gewalt gestiftet worden ist und auch mit staatlicher Gewalt betreut wird. Der Staat schützt die Unternehmerfreiheit, damit deren Erpressungsmacht zum Geh- und Verbrauch von Arbeitskräften. Auf der anderen Seite geht er mit allen sozialen Einrichtungen davon aus und regelt mit denen, dass die Arbeit, also die ständige Geldnot und Nichtarbeiten einschließt. Das Ganze ist mal ursprünglich mit unmittelbarer Gewalt durchgesetzt, eben als Enteignung, ist heutzutage mit Rechtsgewalt gesichert und dauerhaft gemachte Privateigentumsordnung und die darin eingeschlossene ökonomische Macht des Geldes sorgt eben dann für die laufende Reproduktion soweit und weil der Staat dieses Verhältnis ständig beaufsichtigt und betreut. Er zwingt eben mit seiner Eigentumsordnung und all ihren Einrichtungen die einen zum Lohn arbeiten und garantiert den anderen die Freiheit der Konkurrenz um die Vermehrung ihres Geldes. Das wäre jetzt mal das zweite Kapitel, jetzt machen wir eine 10 Minuten Pause.
Also du hast gesagt, Gegensatz zu einer vernünftigen Produktion, wo es Versorgung gibt oder wo man sagt, die Gesellschaft versorgt, geplanten Gesichtspunkten, was geplant ist, wird chaotisch produziert, zugeht auf die Güter nicht nur nach Geldgesichtspunkten. Und der Zusammenhang der Konkurrenten, der geht nur über ihren Gegensatz ein. Und jetzt muss doch eintreten, bleibt doch das Rätsel, dass gesamtgesellschaftlich gesehen muss gerade doch auch von dem Geldzweck her, müssen doch die Produzenten auch die stoffliche Seite wieder ersetzen können, müssen die Lebensmittel für V da sein, muss auch das, was die Kapitalisten verbrauchen, gesamtgesellschaftlich, muss doch das auch stofflich in der Gesellschaft da sein. Das ist so ein bisschen ein Rätsel, weil die Produktion ja wirklich so chaotisch ist für diesen Geldzweck.
Ja, also da. Also die Frage war folgende: Wenn vom Standpunkt einer vernünftigen, geplanten Reproduktion der Gesellschaft, ihrer Reichtumsmittel, deren Vermehrung aus, der Markt so ziemlich das Gegenteil ist, also das Stichwort hat geheißen, chaotisch produziert wird, eigentlich nur mit lauter Gegensätzen von Käufer und Verkäufer, wie passiert denn das dann, was ja notwendig ist, vom Zweck der Geldvermehrung selber her, dass die stofflichen Mittel dafür, also die Reproduktion der Gesellschaft, dann doch so passiert, dass immerzu die Mittel vorhanden, greifbar, verfügbar sind, oder? Das war die Frage. Also da gibt es eigentlich Antwort in verschiedene Richtungen hin. Die eine heißt, es ist gar kein weniger ein Rätsel, dass das ganze Zeug verfügbar ist und wie es zustande kommt. Das passiert eben wegen und immer noch nach den Grundsätzen der Geldrechnungen. Sondern eigentlich das Wie ist der Witz. Gar nicht das Das. Das Das ist übrigens so offenkundig, dass eigentlich eher festzustellen ist, dass auf der einen Seite immerzu Überfluss existiert und auf der anderen Seite Mangel, weniger an den Gütern als also von der entscheidenden Mannschaft aus, an Verfügbarkeit für sie. Also, nach der einen Seite ist es ganz einfach, wenn um zahlungsfähige Nachfrage konkurriert wird, dann wird auch in Bezug auf die produziert. Dann wird auch in Bezug auf die eben die Güter, die Bedarfsartikel produziert, die das Ausnutzen dieser zahlungsfähigen Nachfrage erlauben. Das bedeutet in Bezug auf die Kapitalisten eine ganze riesige Produktion von eben den erforderlichen Produktionsmitteln, zweitens von den Gütern, die diese Abteilungen außerdem in ihren Konsum haben, also Luxusgütern und so weiter und so fort. Zweitens eine ganze riesige Abteilung Produktion für den beschränkten, laufend mit dem Lohn beschränkten Bedarf der Massen. So, immerhin bemerklich, dass die beschränkt sind, heißt ja nicht, dass sich nicht dort massenhaft was ausnutzen lässt. So, das wäre das eine. Eben der Stachel des für den Markt produzierens und auch ihn verkaufens hat als eine Grundlage dann auch die Bedienung des jeweiligen gesellschaftlichen Bedarfs nach diesen bestimmten Gütern. Zweitens, dass der Gebrauchswert aber untergeordnet ist und das Geld. Sieht man erstens daran, dass eben je nachdem, über welche Zahlungsfähigkeit da verfügt wird, sich dann auch die entsprechenden Berechnungen Geldbesitzer auf diese Abteilung Produktion werfen. Die schauen halt, wo ist mit welchem Bedürfnis Geld zu erzielen. Drittens, dass sie dabei nicht den Bedarf zur Grundlage machen und feststellen und dann eben planerisch bedienen. Sieht man spätestens daran, mit welchen Friktionen das einhergeht, was du sagst, das muss doch passieren. Die Friktionen wollte ich einerseits so ausdrücken, wenn immerzu drum konkurriert wird, wer die Zahlungsfähigkeit sich aneignen kann, dann ist also nicht die Menge der Güter das Problem, sondern der über die Konkurrenz zustand gekommene Kampf um die jeweilige Zahlungsfähigkeit, der führt letztlich eher dazu, dass immerzu zu viel oder zumindest so produziert wird, dass der eine den anderen die Anstrengung des anderen hinfällig macht, entwertet. Dass also laufend ein Kampf darum stattfindet, eben wer macht es sich zunutze und weniger, wie gesagt, Mangel herrscht, sondern eine eigentümliche Sorte von in der Konkurrenz immerzu betätigt der Verschwendung von gesellschaftlichen Mitteln und Potenzen. Auf der anderen Seite kannst du sagen, wiederum eine ständige, eben einseitige Beschränkung des Aufwands, der in Sachen Konsumptionsgüter für die Massen betrieben wird. Nach zwei Seiten hin, die Konsequenzen dessen, dass die Bedienung des materiellen Bedarfs im Sinn von welche Güter werden produziert, sich nach der Zahlungsfähigkeit richtet, auf die man scharf ist und um die man konkurriert. So gleichermaßen Überfluss wie Beschränkung, auch Beschränkung des gesellschaftlichen Aufwands. Das Ergebnis ist, wie gesagt, es ist ja greifbar. Die Güter gibt es alle. Aber wer und wie sehr man sie sich kaufen kann, und wie sich also darüber die Verteilung, aber nicht bloß die Verteilung, sondern überhaupt die Produktionsanstrengungen ausrichten, das ist eben Werk dieser Konkurrenz ums Geld, um die Zahlungsfähigkeit, die in der Gesellschaft sich dann jeweils damit herstellt, die als Markt dann vorhanden ist, ausgenutzt werden soll. Dann noch einen letzten Gesichtspunkt. Es ist damit auch klar, dass das, was an gesellschaftlichen Bedarf vorliegt, selber gar nichts ist, wo man sagen kann, der steht doch fest und jetzt ist die Frage, wird er bedient, sondern dass über das Produzieren, über die Produktionsweise selber laufend dieser Bedarf eben über die Geldmittel, die zur Verfügung stehen, definiert wird. Es ist eben gar nicht ausgemacht, was eine nationale Arbeitermannschaft alles an Gütern verbraucht, also erfordert, was da an Nachschub produziert werden muss, wenn es davon abhängt, was dieser Mannschaft an Geld zur Verfügung steht. Es ist doch offenkundig, dass wenn das Lebensniveau der ganzen Arbeiterklasse heutzutage gesenkt wird, dass das dann das Ganze, wo du danach fragst, wird denn das bedient, schlagartig endet. Also auch wiederum von der Seite her Anstrengungen, die in Bezug auf den Markt unternommen worden sind, entwertet und Kapital sich dann auf andere Sphären wirft. Dass es dann heißt, hier es waren Anstrengungen überflüssig, es wird anders, es wird für anderen Bedarf produziert. Der lohnt sich dann mehr oder wieder. Also insofern ist das chaotisch einerseits so etwas wie eine Kennzeichnung vom Standpunkt eines Markts her, den man wie eine Verteilungsinstanz behandelt. Andersrum gesehen ist es in dem Sinn gar nicht chaotisch, sondern sehr konsequent und notwendig nach den Weisen, nach dem Gang der Konkurrenz, nach dem, was an Zahlungsfähigkeit der Massen über ihren Gebrauch zustande kommt und was an Wachstum des Kapitals über eben seinen Umgang mit Arbeitskraft, über seine Produktion und dann deswegen an allgemeinem Wachstum an Geld, an Zahlungsfähigkeit in der Gesellschaft zustande kommt. Nach der Seite hin ist das Ganze überhaupt nicht chaotisch, sondern eben Werk einer Klassenscheidung.
Die Frage nimmt auch ein bisschen das Urteil von dir zurück, dass das Geld der universelle Zweck ist. Also das, worum es in dieser Gesellschaft geht, Vermehrung von abstraktem Reichtum, findet eben seine Schranke nie an der Verfügbarkeit von Gebrauchswerten, sondern immer an der Zahlungsfähigkeit. Also die hat sein, dieses tut ganz privat, chaotisch produzieren und hat einerseits mit den Konkurrenten, andererseits mit den Abnehmern ihre Schranke. Und beides Mal ist es eine Geldschranke.
Das ist dann auch der Weise, wie die Güter produziert werden, wie dann das, was heißt, gesamtgesellschaftlich findet glatt was wie eine Reproduktion der Gesellschaft statt, dem ja auch ansehbar ist. Also von daher will ich die Frage nicht gleich als verfehlt zurückweisen, sondern sagen, dieses Rätsel löst sich schnell auf, eben in die Richtung hin, die du sagst, und zweitens in die Konsequenzen, die das dann hat, mit welchen Friktionen und nach welchen Grundsätzen diese Reproduktion stattfindet. Und gar nicht ein Rätsel, dass sie überhaupt stattfindet. Also sonst, wenn Fragen und so sind, ist wie immer, ist ja klar, die sollen dann ruhig gestellt werden. Ich mache einfach mal weiter. Also ich weiß nicht, ob wir überhaupt die beiden Punkte, die ich da noch vorgesehen habe, zur Sprache bringen. Weil bisher ist es mit dem ganzen Geld ziemlich übersichtlich, einfach und eben sehr klassenmäßig zugegangen in Sachen Geld und Arbeit. Geld kommandiert Arbeit, Arbeit für Geld ist gleichbedeutend mit, sie ist Mittel der Bereicherung von Geldbesitzern, die über eben diese Arbeit verfügen. Es ist aber so, dass der Zweck des Geldes, seine Vermehrung, noch eine ganze eigene Welt gebiert und beflügelt, die mit nichts anderem beschäftigt ist, als mit dem Umgang, mit dem Vermehren vom Geld für sich. Also ein Überbau über dieses produktive Getriebe, was wegen Geld für dessen Vermehrung stattfindet, das überhaupt gar nichts leistet, außer dass es die Produktion, also dass es die Geldvermehrung in Schwung hält und dabei selber lauter selbstständiges Geldwachstum produziert. Aber was heißt das schon, nichts anderes leistet, außer eben das? Also das ist überhaupt der Witz. Mal so gesehen, in dem ganzen Finanz- und Kreditwesen, da kommt eigentlich unmittelbar, nämlich getrennt von allem, produzieren für Geld, wegen Geldvermehrung zur Anschauung, was eigentlich der überhaupt gesellschaftlich waltende Zweck ist, und die Eigenart vom Geld, dass es eben gar kein Beitrag zum materiellen Reichtum, sondern Anrecht, Anspruch auf Verfügung über ihn ist. Also der Bezug zur Produktion, der liegt ja erstmal sehr einfach und direkt vor, der heißt ganz billig, weil Geld, das man erwirtschaftet, Mittel für seine Vermehrung ist, ist es für den Unternehmer, der es eben immerzu anlegt und den Gewinn als Mittel seines neuen Anlegens betrachtet, auch immerzu die Schranke fürs wachsende Geschäft. Wenn man im Grunde mit dem Markt, eigentlich mit der ganzen Gesellschaft als Geschäftsgelegenheit kalkuliert, dann ist Dauer und Umfang der eigenen Produktion, der lästige Verkauf, das sind alles Schranken des Wachstums. Und diese Schranken übersetzen sich, lösen sich auf, eigentlich alle in Geldbedarf, in Verfügung über Geld, die einen lohnenderen, nützlicheren Umgang mit ihnen erlauben. Also Unternehmer haben ständig Geldbedarf, unabhängig davon, was eigentlich ihr Geschäft schon an Geld eingespielt hat, müssen größer werden, müssen investieren und so weiter. Das Gesetz kennt jeder, das drücken Unternehmer ganz billig aus, wenn ich größer wird, geht unter. Und die haben auch die Möglichkeit, Geld zu mobilisieren, um es als Kommando über Arbeit wirken zu lassen, auch wenn sie selber noch gar nicht verkauft haben, Gewinne realisiert haben. Sie müssen sich nicht abhängig machen vom Geld, das sie als Privatunternehmer haben, sondern sie verfügen über fremdes Geld, das diesem Zweck, eben ihrem Produktionszweck, ihrem Ausweitungszweck zugeführt wird. zunächst mal das Geld anderer, das die gerade nicht brauchen. Und nicht nur das, sondern die konkurrierenden Unternehmer, die anlagewilligen Unternehmungen machen sich auch noch unabhängig vom Geldreichtum, der insgesamt schon verdient worden ist, einfach dadurch, dass Geld, das erst noch erwartet wird, Zahlungsversprechen, Schuldtitel, eben wie Geld, wie schon realisiertes Vermögen behandelt werden, mit dem man wirtschaften kann. Also diese Sorte Bedienung des Geldbedarfs ist das Gewerbe einer ganzen Finanzwelt von Banken, Börsen, man leiht und verleiht. Wirkliche Vermögen und Anrechtstitel, die wie Vermögen gelten und kassiert dafür einen Preis, macht also den Geldbedarf eben dadurch zu einem eigenen, eigentümlichen Geldvermehrungsgeschäft, das selbst gar nichts produziert, sondern das eigentlich Bereicherung am Produzieren ist, pur wegen dessen laufenden Geldbedarf. Also Geld fungiert hier unmittelbar, also Vermögen quasi ohne materiellen Umweg als Aneignungspotenz von Reichtum, weil andere damit wirtschaften. Die Grundlage dafür ist die Konzentration des Geldes, des Verleih- und Leihgeschäfts. Und das machen eben die einschlägigen Institute gar nicht mit eigenem Geld, sondern mit dem Geld der ganzen Gesellschaft, machen fremdes Geld verfügbar damit, dass sie bei sich konzentrieren. Das fungiert als Bankguthaben. Und zudem gehören dann eben massenhaft Geldversprechen, Schulden, Schuldansprüche, die Rechnungen auf künftige Einkünfte fungieren also wie Geldvermögen. Und sind damit wieder Grundlage für Verleihbares. Und das Rechnen auf Erfolg der einen ist die Basis für Kredit und für die Geldgleichheit solcher Titel bei anderen. Das ist eine ganze eigene Welt. Deswegen und vor allem dadurch, weil sie ein ganz eigenes Verfahren der Geldvermehrung betreiben, nämlich dadurch, dass die Anrechte, die Schuldtitel, die Versprechen auf Zins oder bei der Aktie das dauerhafte Teilhabeanrecht auf Dividende erstens wie die gesicherte Erfüllung dieses Anspruchs behandelt wird, und zweitens als eben die Geldvermehrungspotenz dieser Titel, dieser Anrechtsscheine gilt, die also selber wie eine eigene, eigenständige, eigentümliche Geldquelle behandelt werden, was sie ja so gesehen auch sind, und als solche jetzt selber ein eigener Geschäftsgegenstand sind. Nämlich dadurch, dass ein Vergleich angestellt wird, welche Sorte Kreditgeschäft verspricht denn welche Erträge? Und das stiftet ein größeres oder kleineres Interesse an diesen Geschäften als Geldgelegenheit. Das verleiht eben den einschlägigen Titeln, Anrechtsscheinen, Kreditscheinen, Aktien einen steigenden oder fallenden Wert, macht sie also zum Gegenstand einer Spekulation. Und die macht aus vergleichenden Erwartungen Erträge, sich vermehrende Geldvermögen, eben steigende oder dann auch fallende Aktien, verleiht also solchen Titeln selber einen mehr oder weniger wachsenden Wert. Also der Anspruch, um mal hier die eigentümliche Qualität des Geldes auszudrücken, was sich da vermehrt. Also der Anspruch, diese mit diesen Titeln gegebene Macht, den Geldbedarf der Geschäftswelt auszunutzen, wird in dieser Sphäre zu einer selbstständigen Geldvermehrungsquelle. Anweisung auf Gelderträge, also der Vorgriff oder auch schlicht der Anspruch auf künftige Erträge, die Erwartung von denen, darauf gegründete Geldansprüche werden selber als mehr oder weniger wertvolles Vermögen behandelt und gehandelt. Also das ist eine, wenn man so will, ziemlich abgehobene Welt. Die hat einerseits unmittelbar überhaupt nichts mehr mit Arbeit schafft Geldreichtum in fremder Hand zu tun. Gar nichts mit Bereicherung durch Organisation einer entsprechenden lohnenden Produktion, durch das Kommando über Arbeitskräfte, durch die Aneignung von Mehrarbeit. Durch die Differenz von, was man als Lohn bezahlt und was man als Ertrag aus dem Geschäft rausschlägt. Damit hat das alles nichts zu tun. Andererseits die generelle Grundlage, die die Geldvermehrung in dieser eben Sphäre des Finanzkapitals antreibt, die lebt davon, dass als selbstverständlich unterstellt ist, dass Geld eben überall Privatreichtum erwirtschaftet, überall und immerzu die ganze Gesellschaft diesem Zweck subsumiert ist, dass also Reichtumsvermehrung durch das Fungieren von Geld als Kapital auch das waltende Gesetz, der Zweck der Gesellschaft ist und zweitens und des Näheren, dass sich daran durch Kredit beteiligen, also selber die Garantie oder ein brauchbarer und lohnender Weg ist, sich Reichtum in Gestalt eben von Anrecht, von Zugriffsrechten zu verschaffen. Das ist das gültige Gesetz, wenn man so will, oder die Sicherheit, von der aus die Kreditrechnungen und die Spekulation und die Begutachtung nach Anlagemöglichkeiten eben für anlagesuchendes Geld ausgeht. Und mit dem wirklichen Geldreichtum, der sich dieses Kreditüberbaus bedient, wächst damit dann auch dieser Überbau mit seinen Ansprüchen, die irgendwie und letztlich, aber eben gar nicht mehr unmittelbar aus diesem Wachstum, also aus dem wirklichen Wachstum von Geldreichtum bedient sein wollen. Das heißt also nach der einen Seite, mal sehr billig und dezidiert, dann findet auch das ganze Wachstum, das viele schöne Produzieren, das Geld vermehren im handfesten Sinne, eben dadurch, dass geldwerte Produkte geschaffen und verkauft werden, auch nur dafür statt oder dient dann auch nur dazu, diesen Geldansprüchen Geltung zu verschaffen, diesen ganzen Finanzüberbau aufrecht und in Schwung zu halten, dass eine ganze Mafia von Spekulanten, von Finanzkapital häuft Ansprüche auf und will bedient sein und will das nicht nur, sondern bestimmt als Geldmacht mit seinen Kapitaldiensten dann auch über den Gang der Produktion. Schließlich die mit jedem Kredit und mit jeder Spekulation wachsenden Ansprüche an Gelderträgen fungieren als Vermögen, als Kreditmacht, von der alles Produzieren abhängt, an deren laufende Bedienung durch Erträge aus wirklichem Geschäft hängt damit, also auch vom Gang dieser Spekulation, hängt die Kreditwürdigkeit, das produktive Geschäft, dessen Erfolg in der Konkurrenz ab. Im Einzelnen eben darüber, was ein Unternehmen in dieser Konkurrenz an Geld aufzubieten hat, welchen Kredit es genießt und insgesamt welche Finanzüberbau eben, wie leicht oder schwer überhaupt für produktive Kapitalisten Kredit zu kriegen ist, also Geld für ihre Produktion zu mobilisieren ist. Insofern ist also die ganze Finanzwelt nicht bloß auch noch eine Sphäre der Bereicherung, und zwar eine ziemlich eigentümliche, sondern die ist mit ihrer versammelten Finanzmacht aus lauter Geldansprüchen die oberste Entscheidungsinstanz über Markterfolg, übers Produzieren. Die bewerten die Rentabilität nach ihren eigenen Kriterien, sorgen also, und das weiß ja jeder, wird ja auch in den Debatten über Hedgefonds und deren Fluch und Segen immerzu besprochen, die sorgen für Erweiterung von Produktion genauso wie für Zerschlagung von Geschäften. Die fordern und finanzieren Ausbeutungsraten der Arbeit. Die sind Maßstab für Rationalisierungsanstrengungen wie Lohndrückerei, für Entlassungswellen, für radikale Korrekturen der Beschäftigungsbedingungen und alles wegen der Bereicherungsansprüche von Kreditgebern und Aktionären, die gar nicht mehr das Produzieren, sondern das Wachstum des Börsenwerts und damit ihres Vermögens interessiert. Also damit kommt einerseits der Witz der Geldwirtschaft ziemlich auf den Begriff. Also alles von der Produktion bis zu den höchsten Stufen der Finanzprodukte wird eben nur betrachtet und zählt nur als gleichgültige Geldvermehrungsquelle. Der Grad, wie sie als solche gilt und fungiert, macht sie begehrt, verleiht ihr also gesellschaftliche Gültigkeit als Reichtumsquelle und Bereicherungsmittel.
Dieses Finanzgeschäftsbereicherungswesen, also das ist ja vorher mit dem Vergleich. Die vergleichen sich aneinander und machen dann die Margen fest, wie mehr oder weniger eine Sache den Wert steigt.
Ja.
Und darüber gibt es ein Gewinn und Verluste. Jetzt wollte ich nur sagen, der Zusammenhang zu der realen Produktion, wie du ihn eben geschildert hast, hast du jetzt im letzten Satz gesagt, das ist nichts weiter als die Grundlage für diese, also, oder anders ausgedrückt, das Funktionieren der tatsächlichen, der realen Bereicherung, also der Ausbeutung, ist man kann sagen, nur noch Basis für das Umtreiben dieser spekulativen Geldvermehrung. Also das ist ja auch eine Geldvermehrung.
Ja.
Oder?
Also ich.
Die Frage nochmal ins Mikrofon zu kriegen, weil die
Das war in dem Sinne also keine richtige Frage, sondern der Versuch, das Verhältnis von diesem Finanzüberbau, also was da in Anführungszeichen Überbau genannt ist, und dem, was an wirklicher Geldvermehrung stattfindet, zu bestimmen, damit, dass also dann das ganze produktive Getriebe überhaupt nur die Basis, und mit Basis drückt man dann eben es doch nicht genau genug aus, für diesen ganzen Bereich ist, also nur so weit und so gilt und auch gefördert wird, wie es als Bereicherungsmittel, als Bedienung eben der in der Finanzsphäre aufgehäuften Ansprüche tauglich ist. Ich sage noch ein bisschen was dazu, weil das sowieso gibt es noch ein bisschen was dazu zu sagen. Ich wollte aber erstmal sagen, ja, wenn das so ist, wenn also hier eine Sphäre existiert, die überhaupt alles nur danach betrachtet, was taugt es denn als Anlage für Geld, was mit Vermehrungsansprüchen eben unterwegs ist. Und zwar gleichgültig, ob das jetzt ein produktiver Laden ist, ob das ein Schuldtitel ist, ob das eine Aktie ist, ob das ein Kredit ist, der irgendeinem Unternehmen gegeben wird, oder ob das in den ganz allerobersten Etagen irgendein Index ist, der bespekuliert wird und wo irgendjemand drauf rechnet, der steigt, also lohnt es sich dort Geld zu investieren, weil sich das vermehrt. Dann ist, also das wollte ich erstens ausdrücken, dann ist damit der ganze Witz vom, eben von Geld auf den Begriff gebracht. Dass alles eben nur so weit zählt, wie es gültige Geldvermehrungsquelle ist. Also der Grad, wie es als solches fungiert, das, was man sich an Ertrag daraus erwartet, das ist dann der Grund dafür, Geld anzulegen, das ist dann auch der Zweck vom Geld pur. Und nach der Seite hin beweist dieser Bereich eben das, was ich gesagt habe, was Geld ist als Aneignungsmittel von Reichtum, ist es eben zugleich gleichgültig gegen das Produzieren von Reichtum. Engagiert sich eben nur dort und nur so weit, wo mehr Geld rauszuschlagen ist und am Ende eben pur als Vermehrung des Shareholder Values, der Produktion ganz schlicht danach betrachtet, was sich da an Geld rausschlagen lässt, als was das als Aktienwert ist und der darüber dann gegebenenfalls auch Unternehmen, sogar das Geld, was die zum Investieren haben wollen, entzieht, einfach deswegen, weil es heißt, hier müssen Aktionärsansprüche bedient werden. Also bis dahin geht ja die Gleichgültigkeit des Geld hat sich zu vermehren, ist pur Anrecht auf Vermehrung. Die Gleichgültigkeit dagegen, dass dafür dann auch Reichtum produziert werden muss, dass Geld seiner unmittelbaren Vermehrungsnatur nach Kommando über Arbeit ist. Hier heißt, na, wenn man sich an diesem Kommando über Arbeit auch ganz unabhängig davon bereichern kann, pur über eben solche Anspruchstitel auf Beteiligung, und wenn dieselbe darüber einen steigenden Wert haben, dann sind die auch Reichtumsquelle und eben dann wird die ganze Gesellschaft von anlagewilligem Geld her überhaupt nicht mehr anders betrachtet, als wo kann man wie viel Geld erzielen, Geldüberschuss erzielen. Andererseits, jetzt komme ich auf Basis in anderen Sinn, also diese Gleichgültigkeit, dieses Vermehren von Ansprüchen, die darüber sich potenzieren und dass sie als solche Ansprüche selber begutachtet, begehrt, gehandelt werden, ist dann zumindest soweit immer abhängig auch vom Gelingen von Sorten der Bedienung durch wirkliches Geld, dass eben die Spekulation in Gang gehalten werden muss, dass zusätzliche Geldmittel, die sie stiften, als Mittel zur Organisation rentabler Arbeit fungieren, ohne dass die Spekulation sich davon abhängig macht. Das geht und geht so weit und von mir aus auch so lang, wie eben ständig Zufluss vom Geld stattfindet, das diese Spekulationssphäre unterhält, also Nachfrage nach den Papieren stiftet. Das lebt einerseits nicht von der Prüfung und von der Feststellung, was wirklich an Geldwerten produziert wird, aber es lebt davon, dass eben immerzu auch im wachsenden Maßstab Geldwertes produziert wird und davon und darauf auch immerzu so spekuliert wird, dass in diese Sphäre Geld fließt, also in die Finanzsphäre. Das geht nach beiden Seiten hin notwendig immer wieder nicht auf. Nämlich nach der Seite des unentwegten Geldzuflusses in die Spekulation, wie aber auch nach der anderen Seite des eben, wovon die abhängt, laufenden Gelingens produktiver Geldvermehrung. Also gerade wegen des Kredits, wegen der ziemlich weitgehend entschränkten Verfügung über Geld, das konkurrierende Unternehmen brauchen, sich eben in Form von Kredit verschaffen und dann anlegen, wird von denen in ihrer Konkurrenz, die schließlich darum geht, die Anstrengung anderer zu entwerten, selber immer mehr und billiger zu verkaufen und damit andere aus dem Feld zu schlagen, wird immer zu mehr und zu viel produziert oder andersrum zu viel geschäftliche Unternehmung in Gang gesetzt, als dass sich alles verkaufen lässt, als dass sich alles versilbert, als dass damit die mit dem Kredit eben etablierten Ansprüche eigentlich bedient werden können, dass also genügend Gewinn zustande kommt, um das ganze Finanzwesen in Schwung zu halten und auf der anderen Seite, oder erstmal eins elementarer, immerzu allseits auf dem Markt erfolgreich zu sein. Eben weil die ganzen Anstrengungen erstens als Veranstaltung der Konkurrenz, als Kampf um die eigene Bereicherung und zweitens mittels Verfügung über Kredit rücksichtslos gegen den Bedarf und dann auch rücksichtslos gegen die mit diesem ganzen Kredit, mit dem eingesetzten Kapital etablierten Verwertungsansprüche ist. In banaler Form, das Unternehmen muss sich lohnen, es muss lohnend verkaufen. In der schon abgeleiteten Form, es muss Kredite bedienen, es hat sich verschuldet, hat also da drin den Zwang zum Erfolg. Und dann in der noch abgeleiteteren Form, es mit seinem Getriebe hält es zugleich einen ganzen Spekulationswesen auf seinen Erfolg, auf Wachstum in Gang. Das geht nicht auf. Und wenn es nicht aufgeht, wenn dann die verschiedenen Ansprüche nicht bedienbar sind, wenn nicht lohnend verkauft wird, nicht genügend verkauft wird, wenn dann Kredite nicht bedient werden können, dann ist es eben nicht bloß so, dass sich diese Titel entwerten, sondern dann passiert Verlust von Geld, dann passiert Zugriff auf Betriebsvermögen als Entschädigung, dann existieren lauter Geldforderungen, die erst einmal bedient sein wollen und sich dann auch bedienen am noch vorhandenen Vermögen. Dann sinkt der Börsenwert von Unternehmen, wird vernichtet, dann ist damit deren Kreditwürdigkeit hin. Also dann wird Produktion wegen Zusammenbrechens von Kredit und wegen Kreditentzug ruiniert. Das ist eben auch so eine und dann in Krisen ziemlich katastrophenmäßig gültig gemachte Schönheit oder ein Gesetz dieser Produktionsweise. dass massenhaft materielle Mittel Resultate von produktiven Anstrengungen nichts mehr gelten, einfach wegen, und dass selbst Geld wert nichts mehr, Geld, Vermögen nichts mehr gilt, entwertet wird, einfach wegen der aufgehäuften Vermehrungsansprüche, die eben mit dieser Produktion unterwegs sind. Also mal anders gesagt, es sind noch dieselben Unternehmen, dieselben Arbeiter, Maschinen. Aber um auch da wieder halt auf den Anfangswiderspruch mal wieder zurückzukommen von materiellem Reichtum und Eigenart des Reichtums dieser Gesellschaft. Sind also noch dieselben Mittel eigentlich fürs nützliche Produzieren? Es sind sogar noch dieselben Unternehmen im Sinne von Geld, was da reingesteckt ist. Aber wegen der ganzen damit einhergehenden Geldansprüche lohnt sich es nicht genug. Und damit gilt das alles nicht mehr als nützlich, gilt unmittelbar nicht mehr als Reichtum, weil nicht mehr als die Reichtumsquelle nach den Maßstäben, nach denen sie allein als solche, als Geld, als sich vermehrendes Geld gilt. Also auch mal so gesagt, Geld gilt gar nichts einfach für sich, sondern als der waltende Zweck der Gesellschaft gilt eben nur, emphatisch gesagt, als Kapital, ist nur als solches wirklich etwas wert, das heißt als Geld, das die Potenz hat, sich nach den inzwischen gültig gemachten Maßstäben auch zu verwerten, mehr zu werden. So, das Ergebnis sind dann also in Krisen wirklich Berge von Waren, die nicht verkauft werden, brachliegende Produktionsanlagen, Massen, die zugleich Arbeit und Geld verlieren, also diesen Warnberg gegenüberstehen, aber von ihm nichts haben. Und alles wegen der Geldvermehrungsmaßstäbe, die sich vom gelingenden Geschäft, vom wirklich produzierten Geldreichtum, von der materiell geschaffenen Verfügungsmacht über gesellschaftliche Mittel emanzipiert haben und auf dessen ständigen Wachstum, auf der Erwartung, auf dem Anspruch auf ständiges Wachstum gegründet sind. Also auch da und soweit nochmal unmittelbar der Gegensatz greifbar von eben von Geld, von Geldansprüchen, von Geld als Verfügungsmacht über Reichtum und Reproduktion einer Gesellschaft. Auch das insofern, also dieser ganze Finanzüberbau, schon wieder eine Frage staatlicher Gewalt und Einrichtungen, Aufsicht über das Kreditwesen. Der regelt die darin eingeschlossenen Gegensätze und Freiheiten und Schranken der Spekulation. Und insofern, es ist ziemlich spät, ich sage vielleicht zum vierten Punkt, wo ja jetzt schon manches vorweggenommen worden ist. Aber ich mache jetzt erstmal Halt und warte mal, ob es überhaupt Fragen dazu gibt, ehe ich noch ein paar Bemerkungen mache. Weil ich, also das, was ich mir da eigentlich vorgenommen hatte, also Geld als Element von, als Grundlage, als Zweck und Mittel von Staatsmacht, das nicht mehr alles ausführen will, das nicht mehr ausführen kann. Das Buch handelt sehr ausführlich übrigens auch davon. Aber ich mache jetzt mal Halt und frage mal, ob es soweit Nachfragen gibt.
Ich würde nur sagen, dass das Kaputtgehen von produktivem Reichtum nicht allein in der Krise stattfindet, sondern wenn man den Coup anschaut, in dem Zeitungsbericht, dass da die vorteilhafte Quote von 10% für die Leute da abfällt, dass also 90% der fairen Ansprüche null und nichtig sind. Also solche Sachen passieren ständig, weil Firmen eben aus der Konkurrenz rausfliegen. Ne?
Insofern, ja, ist die Krise, oder passiert in Krisen nur, wenn man so will, katastrophenmäßig das, was der alltägliche Gang der Konkurrenz ist. Dass immerzu eben Ansprüche entwertet werden mit dem Ganzen. Verwertungsbetrieb eben als Konkurrenzveranstaltung auch immerzu nicht bloß an der Seite der Arbeit, sondern auch an der Seite des Geldes, an der Seite des Kreditüberbaus konkurrenzmäßig ein Kampf drum stattfindet, wer sich hier welchen Reichtum aneignet, also auch immerzu, der es eben mit den Niederlagen in der Konkurrenz auch darauf basierende Ansprüche, wie eben produktive Anstrengungen, so auch Kredit, Ansprüche durchgestrichen werden. In der Krise ist es halt so greifbar, dass es unmittelbar als der große Gegensatz von Geld, von Geldansprüchen, die nicht mehr bedient werden und die zu Lasten und auf Kosten der ganzen produktiven Unternehmungen des schon produzierten Warenbergs der nach Beschäftigung suchenden Arbeiterschaft wie des Kapitals mit seinen Produktionsanlagen, also des produktiven Kapitals nach all seinen Seiten hin gegensätzlich ausgetragen wird. Also insofern hast du recht, es ist nicht erst das Werk der Krise, in der ist es halt, schlägt es halt auch das ganze bürgerliche Gemüt und hat die Form eines eben ziemlich katastrophenmäßigen Zusammenbruchs des Wachstums und damit der Reproduktion nicht bloß der Arbeiterschaft, sondern des Kapitals. Das wird halt dann massenhaft. Reichtum in ideeller, also bloß als Anspruch existierender Form, wie aber auch in materieller vorliegender Form vernichtet, weil es sich nicht mehr anzuwenden, nicht mehr lohnt, nicht mehr verkaufen lässt, nicht mehr eben als Anspruch bedienen lässt.
Ich wollte was sagen, ich denke, man kann Geld auch bezeichnen als tote Arbeit, verdingte tote Arbeit. Das würde bedeuten, dass mit lebendiger Arbeit im Kreislaufprozess mehr tote Arbeit produziert. Das wäre nicht akzeptiert. Anders ausgedrückt, jetzt ist an der Sache, wir haben nicht die Scheidung von Kapital und Arbeit, sondern es wäre der wahre Fetischismus. Also die Tatsache, dass die sozialen Beziehungen aus verhältnismäßigen Sachen erscheinen. Und die abstrakte Arbeit, die hier gerade im Buch von den Eigentümern leidet, wenn ich das recht verstanden habe, wäre die Substanz der Wertform, wäre nicht mit dem Eigentum zu leiten. Dann ist noch verbunden mit tiefen Kapital, da müsste ein extra Kapitel erscheinen, mit tiefen Kapital meiner Meinung nach, weil das eine sehr wichtige Rolle spielt in diesem Prozess, in diesem strukturellen Krisenprozess. Das war eine weitere Anmerkung.
Also zu deiner ersten Anmerkung, mit hier vergegenständlichte Arbeit, Kapital ist, Geld ist vergegenständlichte Arbeit. Das wollte ich schon ausdrücken, halt nicht so wie du es jetzt sagst, bei Marx kommen ja die Formulierungen auch vor, sondern in der Art und Weise, dass hier Geld, also die Zugriffsmacht über Reichtum, das organisierende Prinzip des Umgangs mit Arbeit ist, also Geld Arbeit kommandiert. So, ja. Also da wollte ich das ausdrücken, was du sagst, diese Absurdität. Hier entscheidet nicht die Arbeit, also der Arbeitende, darüber, was wie produziert wird und ist eben auch nicht der Nutznießer dessen, was er schafft, sondern hier kommandiert das Geld, also das schon vergegenständlichte, der schon vergegenständlichte angeeignete, privat angeeignete Reichtum über den Umgang mit Arbeitskraft und trennt die Resultate des Arbeitens von der Arbeit, das ist die Leistung des Geldes, so wollte ich das ausdrücken, also von daher ist da gar kein Gegensatz. Das ist auch gar nicht so, also weil du das Ableiten nennst, dass in dem Buch Geld aus dem Eigentum abgeleitet werden soll, sondern das Eigentum, die eben die besitzmäßige Fassung, die verfügungsmäßige Fassung des Geldverhältnisses ist. Also das Ausschlussverhältnis, dass die Verfügung über Reichtum, die im Geld als materielle Zugriffsmacht unmittelbar vorliegt, ist im Eigentum, in der Trennung von allem, also in der Verwandlung von allem als Eigentum, also dann auch deswegen als Ware, die verkauft wird, die ins Eigentum anderer übergeht. Die rechtliche, die eben Fassung davon, was du sagst, was Wert beim Marx als Frage des Werts ausgedrückt ist. Also insofern ist es keine Frage, was woher abgeleitet wird, sondern es kommt da auch im Kapital das zweite Kapitel, was heißt Waren, das, was er als ökonomisches Gesetz der Gesellschaft analysiert. Er fängt halt bei der Ware an und nicht beim Geld. Das ist auf der anderen Seite als versachlichtes Ding, als Verhältnis der Gesellschaftsmitglieder zueinander, eben Eigentum, Privateigentum, über das sie in Beziehung zueinander treten. So Eigentum, am Eigentum ausgedrückt, ist das als Ausschluss, was an der Ware heißt, sie ist Anspruch auf Geld, auf eben Realisierung von Wert, von Aufwand, der in ihr drinsteckt. Und insofern ist es kein, also gar kein Gegensatz. Also deswegen, und das dritte mit, so das war, müsste man nicht ein Kapitel über das Finanzkapital schreiben. Es kommen ja im Buch, wer gelesen hat, eben Ausführungen dazu vor. Ja, auch vielleicht nicht das Stichwort fiktives Kapital, aber Erläuterungen zur Eigenart des ganzen Kreditwesens, also die kommen im Buch vor, und ob man jetzt das Stichwort fiktives Kapital, also in Artikeln, sonst bei uns ist es ja durchaus schon mal erläutert worden.
Ich wollte mich was fragen, zu diesem Punkt, wenn unverkäufliche oder unverkaufte Ware, und denkst, dass es damit zusammenhängt, dass dadurch, durch die Konkurrenz, dass die Produktivität immer höher wird und dass durch diese höhere Produktivität der Wert sinkt pro Ware, und um das zu kompensieren, immer mehr Waren produziert werden müssen, damit in der gleichen Zeit dann wieder dieser gleiche Wert erreicht wird. Aber gleichzeitig durch die Rationalisierung gegen diese hohe Produktivität immer weniger Arbeitskräfte gebraucht werden, immer weniger bezahlt werden, die dann aber diese Ware kaufen müssen, aber die sie nicht mehr kaufen können.
Also das ist, du sagst, das ist ja sowas wie bei Marx, das ist der letzte Grund der Krise, ist die beschränkte Zahlungsfähigkeit der Massen. Ich wollte es erstmal genereller, also ich habe gar nichts dagegen, was du sagst, das ist das erste. Ja, es ist so, immerzu wird die Produktivität der Arbeit gesteigert, zugleich damit die gar nicht entsprechend Zahlungsfähigkeit vermehrt, sondern zugleich beschränkt. Erstens auf der Seite der Arbeiter, zweitens aber auf der Seite der konkurrierenden Kapitale, deren Anstrengungen ja entwertet werden, die zugleich, also Konkurrenten, die zugleich selber Teil des Markts Abnehmer sind, werden ja aus dem Feld geschlagen. Also dieser Widerspruch, Steigerung der Produktivkraft der Arbeit, nicht deswegen wegen vermehrter Güter, sondern wegen verbesserter Verwertungsbilanz. So, das zwingen die sich wechselseitig auf, rücksichtslos gegen den Markt, immer mehr verkaufen und zugleich die Zahlungsfähigkeit, eben den Markt, gar nicht entsprechend erweitern, sondern im Konkurrenzkampf sowohl auf der Seite der eigenen Arbeiterschaft wie gegenüber den konkurrierenden Kapitalisten immerzu auch eben Beschränkung der Zahlungsfähigkeit mitproduzieren. Zugleich wachsende Ansprüche darauf, was und wie sich Kapital zu vermehren hat. Also nicht bloß, was es alles verkaufen muss, sondern zu welchem Preis und wie lohnend sich dann auch alles verkaufen lassen muss. So, das ist die, und ich wollte jetzt gleich in der Weise charakterisieren, wie es eben dann vom Standpunkt der fertigen Geldverhältnisse her auftaucht, nämlich als ein Mechanismus, der über den Kredit zustande gebracht wird, der über die Entfesselung der Konkurrenz mit Hilfe des Kredits zustande kommt, der eben alle konkurrierenden Unternehmen auch befähigt, über die Schranken und Grenzen ihres eigenen Geschäfts hinaus zu produzieren, sich unabhängig zu machen von der Realisierung, an der ihr Geschäft hängt. Das ist ja die Leistung des Kredits. Nach der einen Seite und nach der anderen Seite hin ist es die Leistung, aber alle, die dann konkurrierend gegeneinander um den Markt kämpfen, an die Marktschranken stoßen, in einen Zusammenhang zu stellen, der heißt, es ist eben nicht mehr einfach so, der eine siegt und der andere verliert, sondern damit gehen auch lauter Kreditansprüche, die Verbindungen zwischen denen schaffen, wo der Erfolg des einen Bedingung der Kreditwürdigkeit des anderen ist. Insofern leistet der Kredit das Doppelte, eben sie zu entschränken und auf der anderen Seite ständig über das Kreditwesen in einen Zusammenhang, in einer Abhängigkeit zu stellen, die existiert halt als die dann nicht mehr bedienbaren Kreditansprüche. Insofern hat Krise ihren Grund in dem, was du sagst, aber ihre Verlaufsform, und so habe ich ja drüber geredet, dann im nicht mehr Bedienen von dieses ganzen Überbaus, der selber darüber und mit seinem Kredit darüber entscheidet, wie sehr und wie weit und wie leicht Produktion vonstatten geht, also immer dann, wenn Kredit am meisten gebraucht wäre, nämlich in der Krise, ist am ehesten Kreditentzug, leidet die Kreditwürdigkeit von Unternehmen, ist eben dann leidet der Kredit selber und damit das entscheidende Mittel für den Fortgang der Konkurrenz. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, ein bisschen schlagwortmäßig zusammengefasst, aber die Weise, wie eben das, was ich an der Produktion, also auch in deinem Sinne ausgedrückt habe, als über die Schranken des Markts hinaus produzieren, zu viel Kapital produzieren, was sich nicht mehr verwertet, wie das im Verhältnis von Kredit und produktive Anwendung von Kapital sich dann niederschlägt. Ich wollte halt mehr nach der Seite hin auch Wert drauf legen, was das für eine, also was ich Absurdität gesagt habe, auch andererseits für eine Brutalität dieser Produktionsweise ist, am Ende eben das ganze Produzieren, die ganzen vorhandenen, schon produzierten oder schon aufgestellten Mittel dem Urteil zu unterwerfen, die lohnen sich nicht und deswegen für wertlos zu erklären, zu entwerten, stillzulegen und richtig materiellen, bis dahin materiellen Reichtum zu vernichten. So, das passiert laufend in der Konkurrenz, war der eine Hinweis, und das passiert in Krisen im großen Maßstab, damit und dass sich dann Kapital wieder anzuwenden lohnt. Ja, der ganze Kopf. Kann ich ja vielleicht noch was sagen. Also Realmetaphysik, da, also erstens, da halte ich gar nichts davon. Um es mal so rum anzufangen. Was? Also es war, sag nochmal, was war im Buch? Also der Wert ist weder Physik noch Hypothese, und der Bobby Kurz sagt, er ist Realmetaphysik. Das gibt mir dann doch vielleicht noch wenigstens die Gelegenheit, zwei, drei Bemerkungen eben zum Geld als im Reichtumsmaßstab, als Wertmaß, als sozusagen vergegenständlichter, verselbstständigter Wert im Verhältnis und Staat und Fetisch zu sagen. Also ich wollte an verschiedenen Stellen darauf hindeuten, dass Wert, also dieses gesellschaftliche Produktionsverhältnis, was dann heißt, als Reichtum zählt immerzu die Verfügungsmacht über ihn in der Gesellschaft. Nicht der produzierte Reichtum selber, sondern die Verfügungsmacht über ihn. Das ist eigentlich Wert. Das, was sich an Aufwand, an Arbeit, an eben in einer Ware steckt, am puren Aufwand, das rechtfertigt Privateigentümer dazu auch einen Anspruch auf Verfügung über anderes Privateigentum zu erwerben, und der ist unmittelbar handgreiflich im Geld. Das wollte ich sagen, das ist ein Zwangsverhältnis. Das wäre meine erste Auskunft zur Metaphysik zur Realmetaphysik des Werts. Und das ist ein Zwangsverhältnis, das ist erstens immerzu staatlich dekretiert und deswegen dann, und soweit es staatlich aufrechterhalten und durchgesetzt ist, auch ökonomischer Sachzwang, der im Geld jetzt als sachlicher Gegenstand, dann als gesellschaftliches, eben ökonomischer Sachzwang, der damit gegeben ist, als waltendes Interesse, sich in den Besitz dieses Mittels zu setzen. Auch gültiger gesellschaftlicher Bereicherungszweck. Das wäre meine zweite Antwort. Also der Marx mit seinem Fetisch hat er viel angerichtet. Der hat eigentlich das Geld so gekennzeichnet, um klarzustellen, dass das als gesellschaftliche Form des Reichtums eben alles andere ist als ein bewusst gestalteter gesellschaftlicher Zusammenhang, sondern der wollte den Finger drauflegen, dass es als die Interessen und damit die praktische und theoretische Stellung der Gesellschaftsmitglieder bestimmender, ja, ökonomischer Zwangszusammenhang, eben ein kritikabler gesellschaftlicher Zusammenhang ist, weil er sie als Eigentümer, als ökonomische Subjekte übers Geld in Zusammenhang stellt. So, also auch mit ihrem jeweils ausschließenden Eigentum, das übers Geld vermittelt wird. Dass sie also in Beziehung und gegeneinander setzt, und er hat er übrigens ganz, ganz sehr dezidiert gesagt, und Wert löst sich dann also auf in Kapital, in Ja, eine Gesellschaft, in der über Arbeitskraft verfügt wird, in der Weise, dass die Differenz von Bezahlung und dem, was sie an Bereicherungsmittel schafft, eben der eigentliche Witz ist. So, und jetzt wollte ich, jetzt bin ich zum letzten Kapitel nicht mehr gekommen, das Geld überhaupt der Zweck und die passende Machtgrundlage des Staates ist, aber so viel, von Anfang bis zum Ende, also bis zur Spitze der um Bereicherung konkurrierenden Nationen, ist Geld also alles andere als ein bloßer Verblendungszusammenhang. Es ist eben gültig gemacht und allem materiellen Trachten vorgegebener ökonomischer Sachzwang, der als gesellschaftlich bestimmende auch staatlich gültig gemacht ist und deswegen auch zwischen den Nationen als ihr Konkurrenzgegenstand, als die Konkurrenz ums nationale Geld existiert. Also der erfordert eine ganze Rechtsordnung, um Geld und Eigentum in Kraft zu setzen und die entsprechende Willensausrichtung in einer kapitalistischen Gesellschaft zu sichern. Und er erfordert dann nach außen hin ein ganzes organisiertes Konkurrenz- und Gewaltwesen zwischen den Staaten. Alles wegen dem Geld, eben wegen dieses, was ich immer Zugriffs macht, auf Reichtum als überhaupt der gültige Witz, das gesellschaftliche Prinzip von Reichtum gesagt habe. Und insofern ist also gesagt, alle diese Kategorien, diese Versuche zu sagen, das ist irgendeine Form von Verblendungszusammenhang. Bis dahin fetisch ist dann eine, also dieses dann jedes ökonomischen Gehalts und jedes ökonomischen Zwangscharakters entkleidete, das ist eine falsche Stellung zur Gesellschaft, das ist eine falsche Denkweise. Das halte ich für die komplementäre und genauso falsche wie fatale Antwort auf das, was die bürgerliche Welt sagt, das ist ein Geld ist eine nützliche Konvention. Ja, dann zu sagen, das ist eine unnütze, eben praktisch mehr philosophisch, Denkweise und Stellung zur Gesellschaft und nicht, das ist eine als praktisches Verhältnis, als Ausschluss von Reichtum und Aneignungsweise von Reichtum ein gültiges Verhältnis. Also da wollte ich jetzt eigentlich drüber reden. Jetzt müssen wir leider nicht nach Zettel zugegangen, da steht drauf, wir müssen Schluss machen. Halt so, wir müssen